Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
Willkommen zu einer neuen Folge von Reden hilft, dem Podcast, in dem wir über Themen sprechen, über die man sonst oft nicht so ehrlich und offen spricht. Und immer sprechen wir mit Betroffenen und oder Profis, die also wissen, von was sie reden. Und fein, dass auch ihr, liebes Dolomitenstadt-Publikum, wieder mit dabei seid und zuhört. Heute geht's um Geschlechteridentität. Ein Thema, das viele Menschen betrifft, außer bei uns, da im ländlichen Raum, wo es scheinbar kaum existiert. Wie gesagt, scheinbar. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass wir gerade hier darüber sprechen. Mein Name ist Evelyn Gander und ich habe heute zwei ganz wunderbare Gäste dort bei mir im Dolomitenstadt-Studio hoch über den Dächern von Lienz. Alex sitzt mir gegenüber.
Hallo,
hallo Alex.
Hallo.
Und Ramani Ramalingam ist aus Innsbruck zugeschaltet. Hallo Ramani.
Hallo, hallo.
Heute geht es ja um Geschlechtsidentität und Geschlechtsidentitäten. Also vielleicht stellt es euch selbst doch bitte gleich kurz vor.
Ja, also ich bin der Alex. Ich komme aus Südtirol und ich habe letztes Jahr maturiert, bin jetzt 19 Jahre alt, werde 20 und das war's eigentlich.
Ja.
Ja, hallo, mein Name ist Ramani Ramalingam. Ich arbeite in der Partnerinnen- und Familien- und Sexualberatungsstelle in Innsbruck namens Courage. Die Courage-Familienberatungsstellen gibt es mittlerweile seit 25 Jahren in Wien. Also da feiern wir im Herbst Jubiläum. Und seit 15 Jahren in Innsbruck und in Graz. Und in den letzten Jahren haben wir uns sozusagen langsam über das ganze Landesgebiet ausgebreitet. Es fehlen uns eigentlich nur noch die Bundesländer Vorarlberg und Burgenland, aber ansonsten gibt es uns jetzt schon in jedem Bundesland. Und das zeigt vielleicht auch schon, welchen Bedarf es auch gibt an professioneller Beratung für Menschen, die Fragen zu ihrer Sexualität, zu ihren Beziehungsformen haben und vor allem auch in Bezug auf die heutige Sendung, in Bezug auf ihre geschlechtlichen Identitäten.
Mhm. Es gibt ja sehr viele Begriffe, auch neue Wörter, auf das kommen wir dann vielleicht noch später zurück, die was sich um Geschlechtsidentitäten handeln. Vielleicht, Ramani, doch kurz, kannst du uns vielleicht kurz zwei Begriffe erklären, und zwar Intersexualität und Transgender und was diese beiden voneinander unterscheidet.
Also Intersexualität ist zum einen schon wieder ein alter Begriff, weil es ja mit der Sexualität an sich nichts zu tun hat. Das ist früher alles zusammengeworfen worden. Heutzutage wissen wir, dass wir, wenn wir von Geschlecht reden, sowohl vom biologischen Geschlecht reden müssen, als auch von einer Vielzahl an sozialen und beziehungsgestalteten Faktoren, die im Englischen so schön unter Gender zusammengefasst sind. Also es gibt die biologischen Parameter, aber auch dann die individuellen und die äußeren Gegebenheiten, die Geschlecht bestimmen. Das heißt, Intersexualität ist ein veralteter Begriff. Man spricht von Intergeschlechtlichkeit, beziehungsweise mittlerweile hat sich der Begriff der Varianten der Geschlechtsentwicklung durchgesetzt im medizinischen und psychologisch-psychiatrischen Bereich. Das sind Erscheinungsformen von Geschlechtlichkeit, die tatsächlich auf biologischer Ebene, wo man den Nachweis erbringen kann, dass da es nicht sich biologisch eindeutig männlich oder weiblich, also sprich in Bezug auf die Keimzellen und die Geschlechts-, also Gonaden, Eierstöcke und so weiter, dass es sich nicht eindeutig zuordnen lässt, beziehungsweise dass es Parameter von beiden biologischen Geschlechtsanlagen gibt. Ja, also das heißt, es gibt biologische Marker, und Gegebenheiten, die messbar sind, die aufzeigbar sind und untersuchbar sind, dass in dieser Person, die eine Variante der Geschlechtsentwicklung hat, nicht, also beide Anlagen in irgendeiner Form gegeben sind. In irgendeiner Form sage ich deshalb so kryptisch, weil es eine Vielzahl, hunderte, wenn nicht bis zu 1000 Variablen gibt, die da abweichen können.
Das heißt eigentlich, dass ein Trans, also wenn wir jetzt von Intergeschlechtlichkeit sprechen, heißt das, dass ein Mensch mit ganz eindeutigen biologischen Geschlechtermerkmalen, zuordnen sich lässt. Genau. So auf die, rein körperlich sozusagen.
Körperlich.
Das. Und trans,
manche dieser Merkmale sind sofort ersichtlich bei der Geburt. Manche Menschen wissen das ganz lange nicht, dass sie sozusagen eine Variante der Geschlechtsentwicklung haben, aus biologischer Sicht. Oft wird es dann erst auffällig, wenn zum Beispiel junge Mädchen keine Regelblutung bekommen oder später, wenn ein Kinderwunsch auftritt, dann wird erst einmal genauer nachgeschaut und dann kommt man zum Beispiel jetzt drauf, dass bei den Eierstöcken das Gewebe nicht vollständig ausgebildet ist oder dass und dass zusätzlich zum Beispiel Hodengewebe irgendwo im Körper veranlagt ist, was sich eben bisher nicht gezeigt hat. Und beim Kinderwunsch oder bei der ausbleibenden Menstruation wird es dann oft einmal entdeckt.
Und jetzt im Vergleich dazu, oder im Gegensatz dazu jetzt Transgender, Transgeschlechtlichkeit?
Transgender, Transgeschlechtlichkeit ist auch schon der bessere Begriff, weil es früher hat man ja auch da Transsexualität gesagt, aber Geschlechtlichkeit hat nicht primär mit der Sexualität zu tun, sondern man hat ein Geschlecht und das erlebt auch Sexualitäten. Das heißt, Transgender ist ein Überbegriff für alle Menschen, die sich, also ist eher ein sozialer Überbegriff für alle Menschen, die sich geschlechtsnonkonform erleben, empfinden. Ja, das heißt, wir haben hier nichts Messbares. Wir können so viel Blut abnehmen, wie wir wollen. Es wird nicht messbar sein, sondern es geht hier um das innere Erleben der jeweiligen Person. Und das ist so individuell wie die Person selbst. Ja.
Das lässt sich also nicht an den körperlichen Merkmalen dann festmachen.
Das lässt sich nicht erkennen.
Genau.
Ja. Irgendwelche Untersuchungen.
Und heute wollen wir eben ganz explizit über Transgeschlechtlichkeit sprechen. Das heißt, dass man rein biologisch schon von klein auf, von Geburt an, einem Geschlecht zugeordnet werden kann, rein biologisch, und meistens dann auch in dieser sozialen Rolle aufwächst, aber das eigentliche Geschlecht, das gefühlte Geschlecht, ein anderes ist. Um das geht's. Ja, und Alex.
In dem aktuellsten Begriff, der sich durchgesetzt hat, aber auch weiter diskutiert werden muss, der Geschlechtsinkongruenz.
Ja, es ist so, dass wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, was ich natürlich gemacht habe, dann stoßt man auf unglaublich viele Begriffe und Wörter, die eigentlich, natürlich Sprache diente der Orientierung, aber die eigentlich sehr verwirrend sein können. Und deswegen wollen wir uns heute auch nicht zu sehr in Begriffen verlieren vielleicht.
Ja.
Und Alex, jetzt frage ich dich einfach einmal, du sitzt hier gegen mir über, ein junger Mann. ich habe davor das mit dir besprochen. Du bist Mann.
Genau.
Du bist Mann. Du bist ja für mich sehr männlich jetzt mit deiner Baseballkappe, mit deinen Shorts, mit deinem Bartwuchs natürlich. Ein junger Mann. Also ja, wie jeder andere auch. Fast, würde ich sagen. Du hast dich bereit erklärt, und dafür danke ich dir wirklich sehr, sehr offen jetzt über sehr Persönliches zu sprechen, nämlich über deine Geschlechtlichkeit. Auch ohne deine Stimme zu verändern, ohne den Namen zu verändern. Es gibt auch ein Foto bei uns von dir. Also das leider auch heutzutage noch mit Mut oft verbunden ist. Und du hast sogar gesagt, dir ist es selber ein Anliegen und ist es wichtig. Wieso?
Ja, genau, weil ich der Meinung bin, dass dass es so viele Leute gibt auf der Welt, die sich irgendwie verstellen und nicht vollkommen sich selber sein, einfach gleich um irgendwelche Schubladen-Denkformen zu erfüllen, die am Ende einfach gleich irgendeine imaginäre Vorstellung der Menschheit sein. Und ja, ich habe das auch lange Zeit getan und haben wir dann die ganze Zeit gefragt, ja, was ist denn falsch mit mir? Wieso fühle ich mich schlecht? Wieso fühle ich mich nicht richtig da, wo ich innen gezerrt werde? Ich meine, das müsste ja so passen. Und ich möchte da einfach aufklären und einfach sagen, hey, das ist vollkommen normal. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist in seinen eigenen Facetten, unterscheidet sich von anderen Menschen und ich unterscheide mich halt in dem und andere Menschen unterscheiden sich in andere Sachen von mir und ich finde, das ist etwas ganz Normales, worüber man halt einfach auch reden soll und das Tabuthema einfach einmal sein lassen.
Mhm, ja. Mhm. Du hast gesagt, du bist 19 Jahre alt.
Ja.
Du befindest dich jetzt gerade in der Geschlechterangleichung an dein Geschlecht nämlich. Ja. Du bist als Mädchen geboren also, und bist als wahrscheinlich als Mädchen aufgewachsen. So sozialisiert worden?
Ja, also ich bin als Mädchen geboren, genau, heißt richtig. Jedoch habe ich schon war klein auf. Also ich habe im Vorteil gehabt oder halt, mir wurden Eltern geschenkt, die da nicht so stereotypisch gedacht haben, sagen wir so. Und ich habe gedacht, eigentlich dienen und lassen, was ich will. Also ich habe gedacht, spielen mit was ich will, mit wem ich will, mit welcher Vorstellung ich halt auch will. Deswegen, demzufolge habe ich mich auch recht schnell von die, sagen wir so, typischen weiblichen Spielsachen abgewendet und habe eher umgehabt, so mit Autos zu spielen. Ich habe bei Rollenspielen, war ich am der Tobias, genau, und ich habe generell männliche Freunde gehabt, viel. Ich habe Sachen getan, die halt so ein typisches Bierbild dienen, sagen wir so. Meine Eltern haben sich aber jetzt nicht viel dabei gedacht, weil, wie gesagt, sie haben sich gedacht, ja, du, wenn es ihm gefällt, dann soll er tieren. Mhm. Also dazumal noch, wenn es ihr gefällt, dann soll sie tieren.
Yeah.
Genau. Und das finde ich auch schön, weil ich glaube, jeder Mensch soll halt einfach die Chance haben im Leben, sich selber zu entdecken, sich selber irgendwie so zu entfalten und sich selber so zu entwickeln, wie es einem passt, ohne die ganze Zeit zu hinterfragen, okay, passt es jetzt zu dem, wo ich hin soll oder wo ich eingeordnet bin? Oder passt es nicht zu dem? Genau. Und ja, so hat sich das eigentlich dann entwickelt, bis ich in die Mittelschule gekommen bin. Also ich bin in der Grundschule, war ich allem recht maskulin. Also es ist mir oft passiert, dass Leute zu mir gekommen sind oder zu meinen Eltern und haben gesagt, ach, was für ein schönes Bibel ich da habe und was ist denn sein Name und so viel netter und so weiter. Da habe ich mich ehrlich gesagt in Anfang recht geschämt, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht richtig, dass sie mich als Hui wahrnehmen, weil ich bin ja auf Agitsch. Und ja, wie gesagt, dann bin ich in die Mittelschule gekommen und ich glaube, das ist jetzt bei niemandem eine neue Information, aber es tritt meistens die Pubertät ein, sagen wir so. Mhm. Genau. Und ich habe das nicht lange hinterfragt. Ich bin dann einfach mit dem Strom mitgegangen und habe dann gesagt, okay, die meisten Mädchen haben jetzt umgehabt, sich zu schminken, sich für ihm zu interessieren in einer anderen Art und Weise, als ich mich dafür interessiert habe. Irgendwie so, wie ein, ja, sich einfach viel weiblicher verhalten als in der Grundschule. In der Grundschule ist mir viel gekommen, okay, da ist noch gegangen, einfach so eine Gleichheit zwischen Bo und Gitsch, wo jetzt nicht so ein Hehl draus gemacht worden ist, ob man jetzt mehr mit Stücken und Steinen gespielt hat oder mehr Prinzessin gespielt hat, sagen wir so, genau. Und in der Mittelschule hat sich das wie ein so voneinander gelebt, die zwei Seiten. Und ich habe dann eine Entscheidung treffen, sagen wir so. Und ich habe dann umgehabt, mich umzuziehen, wie meine Mama sich umgezogen hat. Also ich habe auch eine sehr Style-Crisis gehabt, in dem Sinn. und ja, und dann ist auch die Regel gekommen und so weiter. Ich hab die fraulichen Kurven gekriegt und so weiter. Und dann langsam habe ich wirklich umgehabt, meinen Körper zu verachten. Also ich hab das nicht gut gefunden, was da passiert. Ich habe mir gedacht, ja, das passt nicht, das bin nicht ich, wieso ist das jetzt passiert, wieso geht das in der Richtung, das möchte ich nicht. Und also ich möchte nicht zu viel ausschweifen, inwiefern ich da jetzt weiterreden kann. Auf jeden Fall.
Ja, ist mir auch wichtig,
ja,
wie du dann auf das erkennen bist, dass du bemerkt hast, ja hoppala, ich bin jetzt wirklich in einem falschen Körper.
Genau, also bei mir persönlich war es so, ich möchte das jetzt nicht generalisieren und auch nicht romantisieren, die Sache. Ja. ich bin dann in eine Essstörung gerutscht, also in Anorexie. Mhm. Und ich dann erst nach glaub 2 Jahren oder so, nachdem ich in dem Loch drinnen war, habe ich herausgefunden, okay, das ist eigentlich einfach ein Gewissen, um meine Kurven so weit auch und sie hungern, dass ich nicht ausschaue wie eine Frau. Ja. Genau. Und das war eben so mein Moment der Erkenntnis, sagen wir so. Mhm. Und seitdem eigentlich geht mir es körperlich und auch psychisch viel, viel besser.
Das war deine Erkenntnis?
Das war meine Erkenntnis.
Wie, also, wie ist das Umfeld? Hat das Umfeld nicht auch wahrgenommen?
Das Umfeld, ja. Also sagen wir so, wo ich dann in die Anorexie reingerutscht bin, bin ich auch zunehmend, habe ich mich wieder maskulin gekleidet, habe ich die kurzen Haare dann wieder gehabt. Und generell auch die Leute haben mich als Mann leichter wahrgenommen.
Ja.
Ich habe aber nur als Frau gelebt. Also haben wir noch nicht gesagt, dass ich da irgendwas anders haben möchte. Ich habe selber auch nicht ganz wirklich zugeben gewählt, weil eben der gesellschaftliche Druck war, besonders in Südtirol, in Tirol, generell in den dörflichen Gegenden, dass das eher nicht so cool ist, wenn man nicht so ist, wie man sein soll. Und dann habe ich das auch selber wie geleugnet oder halt nicht so wahrgenommen. Keine Ahnung, ich habe vielleicht war die ganze Phase der Krankheit, der Anorexie, ja, vielleicht auch wie ein selbst, um das auch wie zu verdrängen oder halt nicht so viel drum zu denken und okay, jetzt konzentrieren wir mal auf das. Und dann auf alle Fälle, irgendwann einmal bin ich dann auch in Therapie gegangen. Ich habe viele Gespräche gehabt mit Psychiatern, mit Therapeuten, mit Ärzten und Ärztinnen. Und irgendwann sind wir halt draufgekommen, ja, hey, okay, du schaust aus wie ein Bui, du verhaltest dich wie ein Bui, du warst früher eigentlich ein Bibel, Klicktöps. Und dann in dem Moment habe ich mich so erleichtert gefühlt, weil ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, ja, das ist gerade, die ganzen Puzzleteile ergeben Sinn. Mhm. Ja. Und nichts, noch eigentlich habe ich umgekehrt eben, mich als Mann auch in der Gesellschaft zu etablieren. Im Sinne von, ich habe dann meinen Namen einmal unformell geändert und habe halt in meinem engeren Umfeld, noch in meinem weiteren Umfeld, sprich Schule und Freundeskreis, habe ich dann halt mitgeteilt, okay, mich hat jetzt Alex genannt werden. Und zu meiner Überraschung haben das die meisten ziemlich, ziemlich gut aufgenommen.
Aha.
Genau.
War das eine große Überwindung für dich, das jetzt offiziell den Freunden mitzuteilen, oder warst du ihnen eigentlich eh schon immer ein bisschen klar?
Ich denke, in den meisten war es schon ein bisschen klar, weil ich mich halt schon männlich verhalten habe und auch schon dazu mal war ich noch homosexuell, sagen wir so.
Ja.
Und Sam, wenn ein paar Leute 1 plus 1 zusammenzählen gekannt oben noch, haben sie es auch schon gewusst, sagen wir so.
Mhm.
Aber es war schon eine Überwindung, weil ich schon dachte, besonders für die männlichen Individuen in unserer Gesellschaft, habe ich mir schon wie eine Abneigung erwartet, was vielleicht auch passiert ist, aber ich es jetzt nicht so dermaßen mitkriegen kann.
Mhm.
Weil haben wir halt dachte, und halt fühle ich allem noch, ich vergleiche mich sehr stark mit Cis-Männern, also mit Männern, die seit Geburt an Mann sein und so geboren sein. Und dann fühle ich schon so wie so ein Minderwertigkeitsgefühl, weil ich mir halt denke, okay, ich bin nicht so vollkommen wie sie. Und demzufolge habe ich auch Angst gehabt vor deren Reaktion auf meine Entscheidung, weil ich mich halt vielleicht nicht so willkommen gefühlt habe in deren Gruppe, sagen wir so, in deren Community.
Mhm.
Ja.
Mhm. Gerade das Coming Out, also die Mitteilung nach außen der eigenen Familie, ist natürlich oft eine große Überwindung. Und vielleicht auch der Beginn der Geschlechtsangleichung wahrscheinlich, oder? Auch, dass man sich selbst das eingesteht und auch dem Umfeld dann mitteilt. Ramani, deine Einrichtung, die begleitet ja auch Menschen, die unterstützt Menschen auch im Coming Out und auch sonst. Und du bist ja, glaube ich, schon 20 Jahre in dem Beruf. Ja, hast eine unglaubliche Vielfalt an Ausbildungen, die wahrscheinlich du auch brauchst bei diesen komplexen und sensiblen Themen. Wie kannst du gerade Menschen unterstützen dabei? Was triffst du da für unterstützende Maßnahmen? Auf was treffen diese jungen Menschen? Wir haben Alex seine Geschichte jetzt gehört, aber es gibt ja viele andere auch.
Mhm. Also ich möchte zuerst einmal Danke an den Alex sagen, weil er so offen über das spricht. Das klingt so im Nachhinein, klingt es, als wäre das alles so leicht von der Hand gegangen. Aber ich kann mir vor, auch wenn der Verlauf sehr positiv war jetzt in der Rückschau, ist es natürlich individuell für die Personen immer eine große Herausforderung.
Ja.
Ja, also das, was Alex geschildert hat, ist das, was eigentlich die meisten Jugendlichen oder jungen Menschen schildern, wenn sie zu uns kommen. Klassischerweise ist so dieser Einstieg in die Pubertät und in die körperliche Weiterentwicklung der Beginn der ersten großen Krise, wo also diese Transgeschlechtlichkeit oder Transidentität, also das Fühlen, dass ich nicht so bin, wie man es von mir erwartet und dass ich mich eigentlich ganz klar als Bursch oder als Mädchen, also als Person des anderen Geschlechts erlebe, das ist so klassischerweise der Eintritt, wo man beginnt, auch damit zu hadern und auch darunter zu leiden oder Probleme und Schwierigkeiten zu bekommen. Also diese sogenannte Dysphorie, also diese Geschlechtsdysphorie zu erleben, die nichts anderes heißt, als dass dieses Nicht-Zusammenpassen von dem, was ich fühle und dem, was die Menschen von mir verlangen, dass das Druck und Leid verursacht. Ja, also das hat Alex sehr wunderbar geschildert, dass er alles hinterfragt hat, dass es ihn in eine Krise gestürzt hat, dass er dann auch versucht hat, sich anzupassen und zu arrangieren, nach dem Motto, wenn alle das so behaupten, dann wird es schon so sein. Und es liegt an mir, dass ich mich nicht anpassen kann, also passe ich mich einfach an. Was dann dazu führt, dass diese jungen Menschen nur noch weiter in diesen Druck kommen und noch weiter belastet werden durch die Anforderungen von außen, weil sie sozusagen auch wahnsinnig große Anforderungen dann an sich selber stellen. Also ich muss da hineinpassen, ich muss das jetzt schauen, dass das zusammenpasst und dass das funktioniert. Und dann kann es nicht selten zu dem Geschilderten auch kommen, dass es andere psychische Belastungssymptome gibt. Also das kann eine Essstörung sein, einfach wie dann im Nachhinein richtig erkannt, um den Körper in irgendeiner Form zu beeinflussen, sei es bewusst oder unbewusst. Ja, viele wissen am Anfang gar nicht, warum sie diese Essstörung haben. Ähnlich wie Alex es beschrieben hat, oft wird es auch nicht sofort erkannt, sondern es wird nur in diese eine Dimension hin therapiert oder geschaut und behandelt, ohne das große Ganze im Blick zu haben. Und im besten Fall, so wie es beim Alex dann irgendwann einmal war, gibt es jemand, der sagt, aber das könnte doch auch zusammenhängen damit, dass die geschlechtliche Identität nicht stimmig ist für dich. Ja? Also das könnte ein Resultat dieser Dysphorie sein. Und dann schauen wir doch auch in diese Richtung, ob man damit was erreichen kann. Das Coming Out hat sie angesprochen. Das ist auch, da gibt es das Coming Out, wird immer so oft fehlinterpretiert als ein punktuelles Ereignis. Ja, das so, als würde man sich auf die Bühne stellen und eine Fahne hissen und sagen, tada, so ist es. Das Coming Out ist aber eher ein sehr langwieriger Prozess, weil er ja zuerst im Inneren beginnen muss. Die Person selber muss erst einmal für sich klarstellen, was ist es denn, was da aus mir heraus will, und erst Schritt für Schritt selber akzeptieren, dass das so ist. Also das innere Coming Out und das innere Akzeptieren, dass das einfach so stimmt, dass es nicht zusammenpasst und dass das nichts Schlechtes ist, sondern dass ich jetzt einfach schauen muss, wo kriege ich Hilfe. Das ist oft ein Prozess, der schon viele Jahre vorausgeht. Ja, das flacht auch wieder ab, ähnlich wie Alex das beschrieben hat. In der frühen Kindheit war es kein Problem. In der Volksschule hat man sich gedacht, ja, ist irgendwie komisch, aber jetzt nicht belastend. Und dann mit Eintritt in die Pubertät hat man es selber wieder zurückgeschoben, weil man gesagt hat, das kann ja gar nicht sein. Ja? Das heißt, auch das Coming Out, das innere Coming Out hat gestoppt. und die Belastungen, die diese Dysphorie und diese Diskrepanz ausgelöst hat, sind in den Vordergrund getreten. Wir als Beratungsstelle erleben das eben ganz häufig genauso und versuchen dann individuell für die jungen Menschen und auch deren Bezugssysteme, auch die Familien oder die Beziehungspersonen erleben das ja mit, zu beginnen, zu sortieren, wo könnte denn das herkommen und was braucht ihr jetzt? Ja? Oft kommen junge Menschen mit dem Wunsch, jetzt für mich ist es jetzt klar, also das, sprich das innere Coming Out ist erledigt, jetzt muss ich mich in der Klasse outen und muss mich hinstellen und muss das allen erklären. Ja, also da ist oft der Wunsch nach einem Coming Out in der Öffentlichkeit. Und dahinter fragen wir dann immer, warum ist denn das so wichtig für dich? Und der eigentliche Wunsch ist dann meistens, wie es die Jugendlichen schildern, akzeptiert zu werden. Und die Vorstellung ist oft die, wenn ich akzeptiert werden will, dann muss ich denen das alles erklären. Ja. Und da versuchen wir dann immer ein bisschen Druck rauszunehmen, weil wir auch sagen, naja, du findest ja selber gerade erst heraus, was da zu erklären ist und wie das zu erklären ist. Wieso solltest du dich vor der ganzen Klasse hinstellen und das irgendwem erklären müssen, nur damit sie dich mögen? Ja, also man kann sagen, es ist bei mir vielleicht nicht so wie bei allen anderen. Ich suche mir gerade meinen Weg, ich suche mir meinen Platz im Leben, wie das übrigens alle Jugendlichen in der Pubertät machen müssen. Aber bei transidenten Personen ist es halt ein bisschen um die Ecke, sage ich jetzt einmal. Da muss man halt ein paar extra Schritte noch gehen. Aber es ist keine Notwendigkeit, dieses Coming Out so voranzutreiben. Und das entlastet auch die Jugendlichen. Eher geht es darum, wirklich vertraute Personen zu haben, die man da informiert, die man mit der Thematik auch weiter vertraut macht, sodass einmal die jungen Menschen selber, aber auch die Beziehungssysteme sich auskennen, worum geht es denn da überhaupt und was ist jetzt wichtig. Und wenn das gelingt, dann ist da auch wieder Ruhe eingekehrt ins System und die meisten sagen dann, ja, jetzt habe ich es in der Klasse meinem besten Freund, meiner besten Freundin gesagt, die findet das ganz okay oder der findet das okay und der Rest der Klasse kann auch gut damit. Ja. Schwierig wird es dann immer erst, wenn tatsächlich Anfeindungen innerhalb der Klasse oder manchmal auch durch Lehrpersonen passieren oder Lehrpersonen oder andere Erwachsene unrealistische Vorstellungen haben, wie, ich hatte neulich eine Anfrage, da hat sich ein junges Transmädchen in der Klasse geoutet und die Lehrperson hat gesagt, na, also einen Wunschnamen gibt es erst, wenn du an mir die Bestätigung bringst, dass du Hormone nimmst. Ja, und das geht natürlich völlig an der Sache vorbei, weil es ist erstens rechtlich überhaupt nicht so vorgesehen in Österreich. Es gibt ganz klare Behandlungsrichtlinien und das ist vor allem überhaupt nicht die Entscheidung der Lehrperson, sondern das entscheidet immer die Jugendliche selbst. Und eine Transidentität oder eine Geschlechtsinkongruenz muss heutzutage noch lange nicht heißen, dass man medizinische Maßnahmen ergreifen will, ja, und schon gar nicht, dass man die ergreifen muss. Also wir haben weder einen Zwang zur Hormontherapie noch einen Zwang zu Operationen, Gott sei Dank, weil es nach wie vor der gleich hohe Prozentsatz an Menschen ist, der tatsächlich diese medizinischen Maßnahmen in Anspruch nehmen möchte. Die meisten Jugendlichen mittlerweile würden sich eher als gender non-conform bezeichnen oder non-binary, wie man das heutzutage sagt, aber auch das sind nur zwei Bezeichnungen für ganz, ganz viele Varianten und sagen, ich möchte einfach nur so leben, wie ich bin, als die Person, die oder der ich bin. Und das kann irgendwo auf der Linie zwischen männlich und weiblich sein, so wie ich das fühle. Und dafür brauche ich eigentlich keine Medikamente oder keine Operationen, beziehungsweise ich brauche nur eine ganz bestimmte Dosierung an Medikamenten, aber nicht in vollem Umfang. Und ich brauche auch nur eine ganz bestimmte Operation. Also Viele sagen zum Beispiel, wenn sie sich non-binary, more maskulin empfinden, ich möchte Hormone nehmen, so lange bis ich einen Stimmbruch habe und einen Bartwuchs erkennen kann und dann passt es für mich. Mhm. Und in weiterer Folge dann, nach einer gewissen Zeit, kann der große Wunsch bestehen bleiben, sich die weibliche Brust reduzieren zu lassen oder entfernen zu lassen, um einfach dann allen den Dingen nachgehen zu können, die man als junger Mann halt so gerne macht. Sport, Schwimmen, Fußball, wie auch immer.
Dann darf ich gleich, Alex, darf ich dich gleich fragen, was Persönliches? Und du sagst mal bitte ganz konkret, wenn es jetzt zu persönlich ist, du bist ja gerade in dieser Transition, in dieser Geschlechterangleichung an dein Geschlecht, ans männliche Geschlecht.
Ja.
Das sieht man ja auch, du hast ein Bart, du bist für mich ganz normal pur. Und du nimmst sichtlich Hormone auch. Seit einem Jahr hast du damit begonnen konkret. Was heißt das jetzt wirklich? Was machst du seit einem Jahr anders? Was bedeutet das für dich, diese Geschlechtsangleichung?
Also, bis ich die Hormone gekannt bin, und das muss man auch betonen, ist zumindest in Italien so, weil Südtirol, ist in Italien so, dass man mindestens 6 Monate in Therapie sein muss bei einem externen Therapeuten, Psychotherapeut, Psychotherapeutin, die darauf spezialisiert sein, um die Bewilligung zu haben, Hormone zu nehmen. Das heißt, was viele Leute denken, wo sie auch dann, keine Ahnung, sagen, ja, jetzt auf einmal springt es bei dem im Hirn und der meint, okay, er war ein Bui und jetzt kann er einfach in den Krankenhaus laufen und kriegt auf einmal die Hormone und auf einmal hat er Sachen, die irreversibel sein, die dann, keine Ahnung, das ganze Leben zerstören. Das ist nicht so. Also man muss wirklich ein halbes Jahr monatlich zu dem Therapeuten, zu der Therapeutin gehen und alle Folgen, alle möglichen Ausgänge dieser Therapie besprechen, um die Therapie anfangen zu können. Und man muss sich wirklich, man kann nicht sagen zu 100%, weil es gibt tatsächlich auch Detransitionen, aber selber wenn man dann später kommt vielleicht.
Ja.
Man ist sich ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass das der richtige Weg ist. Mhm.
Entschuldige, wenn ich unterbrich. Ja. Also es ist ein langer Weg davor, bis man wirklich Schritte in die Richtung setzt, auch medizinische.
Genau.
Eine kurze Zwischenfrage, Ramani, wegen Österreich. Wie ist es in Österreich? Wie lange? Ja. Nur kurz vielleicht, gerade das Gesetzliche, wie lange und was?
Wie lange, also ein wie lange ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Es ist generell gesetzlich nichts vorgeschrieben, sondern es gibt Behandlungsempfehlungen des Bundesministeriums. Ja, da hat ein Expertinnengremium hat sich wirklich lange damit beschäftigt und dann 2015 und 2017 Behandlungsempfehlungen für Österreich jetzt in dem Fall entwickelt. Und es ist eben so, es wird fälschlicherweise ganz oft berichtet, die Jugendlichen sind gerade in irgendeiner verrückten Phase und in der Pubertät und verwirrt und orientierungslos. Und dann kommen sie drauf, ich könnte trans sein, und dann gehen sie in die nächste Arztpraxis und holen sich Hormone. Das ist so nicht möglich und das ist auch so nicht vorgesehen, sondern es ist wichtig, die Jugendlichen aufzufangen, zu unterstützen, was brauchst du jetzt, und wenn du für dein Wohlergehen Hormone brauchen solltest, dann gibt es einen klaren Weg. Aber das, was vorangeht, ist eine längere psychotherapeutische Begleitung. Da gibt es in Österreich keine Mindestdauer mehr, sondern das dauert so lange, wie es dauert. Aber jeder Mensch, der halbwegs logisch ist, weiß, dass man therapeutisch nicht nach 2 Stunden sagen kann, das oder das ist das Problem. Ja, also das ist so nicht möglich, sondern dieses halbe Jahr ist einmal in jedem Fall realistisch und bei manchen dauert es auch länger, bis sie sozusagen ihr Umfeld und ihre sozialen Gegebenheiten sortiert haben. Es geht ja auch um Schulbesuch. Viele Jugendliche kommen und sagen, ich steige jetzt aus der Schule aus, ich packe das nicht mehr, mir ist das alles zu viel. Das mag in manchen Fällen wichtig und richtig sein, aber eigentlich ist das Ziel, die Jugendlichen zu stabilisieren und auf das vorzubereiten, was sie sich dann wünschen. Und das ist so individuell wie jeder Einzelne. In Österreich braucht man eine dreifache Stellungnahme. Also zuerst, die Reihenfolge ist zwar nicht vorgegeben, aber liegt eigentlich ist sie logisch. Zuerst wird psychotherapeutisch geschaut, was ist da der Hintergrund und was wird gewünscht. Dann, wenn das in diese Richtung geht, wird psychiatrisch noch geschaut. Gibt es andere psychiatrische Erkrankungen, die für dieses Leiden verantwortlich gemacht werden könnten. Und dann gibt es noch eine klinisch-psychologische Diagnostik, wo mit weiteren Testungen klar festgestellt wird, dass wir hier nichts anderes übersehen. Ja, also es heißt nicht, dass wenn es andere psychische Erkrankungen gibt, dass eine Hormontherapie ausgeschlossen ist. Aber es muss ganz klar abgeklärt werden, gibt es irgendetwas anderes, was uns sozusagen glauben lässt, dass die Geschlechtsdysphorie im Vordergrund steht.
Also auch bei uns ein langer Vorlauf.
Genau. Ja. Wenn diese drei Menschen, und das ist vor allem wichtig bei Jugendlichen unter 18, diese drei Menschen müssen einstimmig zu derselben Meinung kommen. Also wenn nur einer von denen sagt, ich bin mir nicht sicher, wir brauchen noch Zeit, dann gibt es keine Freigabe für Hormontherapie, in welche Richtung.
Ist ja auch richtig und wichtig, dass das
es ist richtig
so lange dauert.
Ja,
volle Alex, genau. Und der Prozess dauert, ich sage im besten Fall Minimum ein Dreivierteljahr, aber das ist wirklich der optimale, bis einmal irgendwelche Maßnahmen gestartet werden können. In der Realität geht es meistens weit über ein Jahr hinaus.
Ja. Und Alex, und du bist jetzt eben schon ein Jahr dabei?
Genau.
Das beeint natürlich, es geht auch innerlich, aber natürlich auch im Außen findet es statt.
Also danach eben, nachdem ich die ganzen Gespräche gehabt habe, bin ich noch zum, Madonna, wie heißt denn die? Das fällt mir gerade nicht. Auf jeden Fall zur Ärztin. Ja. Die praktisch eben die Hormone dann verschrieben hat.
Ja.
Und die nehme ich einfach täglich, also das ist so ein Gel und das trage ich auf der Haut auf, ist egal wo. Man soll jetzt mittlerweile ist es wie ein Schwar, einen genauen Ort zu finden, weil man es nicht drauf solatieren, wo viel Haarwuchs ist.
Ah, ja.
Weil es ist alles auf die Haare geht. Das ist mittlerweile wie ein Schwar, aber auf jeden Fall, man kann es überall drauf hin, also Arme, Bauch, Beine, wo auch immer. Kopf ist vielleicht nicht gerade optimal. Und das geht dann, wird dann durch die Haut wird es eingezogen vom Körper und kommt dann in die Blutlaufbahn und da ist eben Testosteron drin, also das männliche Geschlechtshormon und das bewirkt dann eben die tiefere Stimme in Haarwuchs, was noch Muskelaufbau, Körperfettumverteilung, also generell.
Also alles ist körperlicher jetzt, das medizinische, aber was macht das mit dir innen? Ich meine, es ist ja ein Prozess wahrscheinlich, der vieles auch innen in dir jetzt bewegt und ja, stell dir mal vor.
Genau, also als in erster Linie kann ich sagen, dass eben bei meiner, wie soll man das sagen, Symptomerkrankung der Anorexie hat es das ganz, ganz viel gebracht, weil ich noch wieder gegessen habe normal. Ich habe ganz normal zugenommen, ich habe nicht mehr da lang miteinander Kalorien gezählt und so weiter. War auch ein schleichender Prozess. Also wie gesagt, ich möchte das nicht romantisieren, dass das jetzt so die Lösung war für alles. Aber langsam ist es halt auf jeden Fall besser gegangen, weil ich mich dann zunehmend wohler in meinem Körper gefühlt habe. Was noch war, ist, dass mir vierchemisch, besonders noch jetzt dann mit dem Stimmbruch und je mehr ich gepasst bin, also je mehr ich durchgegangen bin als Mann, desto wohler habe ich mich auch generell gefühlt zu reden und in der Gesellschaft einfach mich zu zeigen und miteinander zu gehen. Was allerdings noch ein bisschen unfein ist, ist das auf mein, in Italien ist das noch ein längerer Prozess als in Österreich, denke ich mal, aber vielleicht werden wir dann noch kommen, auf meinen Ausweis. Steht noch mein alter Name und es ist auch noch als weiblich vermerkt. Also ich bin offiziell noch eine Frau. Aha. Das heißt, bei jeder bürokratischen, bei jedem bürokratischen Vorgang, bei jeder Sache, wo ich meinen Ausweis, meinen Sanitätskartel oder irgendwas zeigen muss, oute mich unfreiwillig.
Unfreiwillig.
Genau.
Ja.
Und jetzt erst letztens habe ich eben einen Arbeitsvertrag angeschlossen.
Ui.
Und sind wir eigentlich, ich bin gleich als Mann wahrgenommen worden, was ja mein Ziel ist eben. Ich möchte nicht auffallen, ich möchte einfach als ganz normaler Typ da durch die Straße gehen und jeder denkt sich, okay, cool.
Ja.
Und genau, und dann bin ich eben gut aufgenommen worden und alles. Und nachher eben ist zu dem Vertrag gekommen. Und dann habe ich halt gemisst, das Gespräch umgehen irgendwie. Und dann habe ich halt gesagt, fein, viel gut. Wirklich top Reaktionen auch, ist kein Problem gewesen. Aber ich stelle mich halt allem wieder in das in die vulnerable Situation halt.
Ja.
Weil wenn ich da einen falschen Menschen vor mir habe, der das jetzt nicht so gut aufgreift, dann hätte ich mir das ersporen können, wenn ich jetzt da das nicht gemisst hätte. Aber halt auch wiederum ist ein sehr, sehr langer Prozess, zumindest in Italien. Halt muss ein Richter und eine Anwältin anwesend sein und das muss ein riesen Ding sein. Ja, genau. Bis das alles auf die Dokumente auch geändert wird.
Ja.
Und deswegen nur einmal, um das nochmal klarzustellen, eben das Ganze, das zieht sich über Jahre hinweg. Bis es zur Operation kommt, kann man nur 3 Jahre dazu zählen.
Verstehe.
Also wirklich, das gärt
nicht. Das ist nur ein Teil der Operation. Das ist
genau,
ja nicht jetzt,
genau. Aber ja. Generell, und was ich auch dazu sagen will, allein, weil man sich nicht dem typischen Geschlecht, der Geschlechterrolle zugehörig fühlt, heißt es nicht, dass man eine Hormontherapie eben, wie die Ramani ja schon richtig gesagt hat, dass man eine Hormontherapie anfangen muss oder irgendeine Form der Therapie. Ja. Ich kenne auch viele Transmenschen, die nichts dergleichen gemacht haben, sich aber dichter als Mann verhalten oder als Mann in der Gesellschaft zeichnen. Mhm. Was ich auch vollkommen in Ordnung finde, weil ich finde nicht, dass ich finde, das ist einfach ein gesellschaftliches Konstrukt der Rolle des Manns. Ja. Das ist einfach ein gesellschaftliches Konstrukt. Okay, wenn du ein Mann bist, dann musst du so und so sein. Wenn du eine Frau bist, dann musst du so und so sein. Mhm. Und ich war auch vollkommen dafür, das einfach zu brechen und einfach dafür einzustehen, okay, lass einfach jeden Menschen so sein, wie er will oder wie sie will. Mhm. Oder wie sie wollen.
Ja.
Genau. Ja.
Ja, das ist natürlich ein guter Ansatz. Aber jetzt noch einmal, jetzt mit dir selber, innerlich, ist das nicht auch etwas, wenn du gerade Hormone einnimmst und jetzt zum Mann wirst, auch innerlich, macht das was mit dir?
Das ist ja Befriedigung.
Sagen also, geht es auch gut dabei?
Ja,
dir
genau.
Geht es innerlich gut, du fühlst dich ausgeglichen,
genau.
Weil du dich mehr jetzt du fühlst,
ja, was,
innen und außen.
Genau, was man ansprechen kann, waren logisch so Sachen wie, zum Beispiel generell so die Emotionalität, wie die Hälfte halt so sich verändert, wegen die Hormone auch. Man kann es vergleichen mit der Pubertät, also es ist wie eine zweite Pubertät oder mit den Wechseljahren.
Ja, ja.
Also es passiert auf jeden Fall eben im Hormonhaushalt, was logisch auch meine Stimmung irgendwie beeinflusst. Ja, also es gibt bei dem Zettel, was ich kriege daneben, wo wir es auch besprochen haben in den Sitzungen davor, ist oft die Rede gewesen, dass vielleicht mehr aggressives Verhalten auftreten kann, was ich eher nicht bemerkt habe. Also ich bin ja ruhiger geworden, muss ich ehrlich sagen. Also früher war ich sehr viel aufgetrennt und dann viel getan und die ganze Zeit miteinander gerannt. Und dann,
ja.
Ja, und jetzt bin ich so
ausgeglichen.
Genau, ausgeglichener, gechillter.
Ja, schön. Genau. Schön, das freut mich. Noch was anderes, es gibt ja wirklich Menschen, auch heutzutage noch, die befürchten, dass allein schon durch das Sprechen und das sichtbar machen durch Geschlechteridentitäten, dass das Kinder irgendwie verwirren könnte, in ihrer Entwicklung stören könnte, dass es sie sogar motivieren könnte, trans zu werden oder wie du schon gesagt hast, Ramani, diese Blamodeerscheinung ist. Also, dass Aufklärung darüber Kinder schaden könnte. Was sagt ihr dazu?
Schrecklich. Also ich finde es sehr schade, weil diese Berichterstattungen, die kommen ja meistens aus einer ganz klar ideologischen Richtung. Die vermischen, das haben wir ja am Anfang schon besprochen, die vermischen gesellschaftliche Themen mit einer kleinen Personengruppe, die einfach hinterfragt, wer bin ich, wer will ich sein und wohin geht mein Weg. Ich finde es völlig an der Sache vorbei, diese Jugendlichen zu instrumentalisieren und dafür verantwortlich zu machen, dass es unter Umständen, so wird es manchmal dargestellt, mit der Gesellschaft bergab geht. Ja, das geht am Thema vorbei und das lehne ich strikt ab. Mhm. Ja, aber denen will ich jetzt an der Stelle gar nicht zu viel Raum geben. Mhm. Es ist unbestritten, dass junge Menschen, junge Menschen haben seit jeher verschiedene Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Und die Pubertät ist eine riesige Entwicklungsaufgabe. Und in der Pubertät machen junge Menschen aus der Identitätsperspektive nichts anderes, als sich von ihrer Umwelt zu schauen, was davon kann ich annehmen, was davon passt für mich und was davon ist nicht meins. Ja? Das heißt, so formen wir unsere Identität und unseren Charakter. Und die Dimensionen unserer Identität sind ja um ein Vielfaches mehr als nur unser biologisch zugewiesenes Geschlecht und das Geschlecht, wie wir das fühlen. Geschlechtliche Identität ist ein Parameter, biologische Gegebenheiten sind ein Parameter, aber es geht um viel, viel mehr. Ja, welche Ziele, Wünsche, Vorstellungen im Leben habe ich, wie finde ich das Leben meiner Eltern? Ist es für mich ein Vorbild oder ist es für mich eher das Gegenteil? Was möchte ich beruflich erreichen? Ist es mein Ziel, viel Geld zu verdienen oder wenig Geld zu verdienen? Möchte ich für Menschen arbeiten oder möchte ich für mich arbeiten? Also alles, was den Charakter und die Identität herausbildet, ist in dieser Phase der Pubertät eigentlich, schwirrt da in den Köpfen herum. Und es stimmt, dass geschlechtliche Identität heutzutage für die Jugendlichen mehr Thema ist, als es früher war, weil sie einfach sehen, das konnten sie früher nicht, dass es nicht nur A und B gibt. Ja? Mhm. Also es ist Sehen einfach schon von ganz früh an, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern dass es ganz viel dazwischen gibt. Und das aber manchmal von ihnen verlangt wird, du musst genau so und so sein. Also du musst genau wie schwarz oder genau wie weiß sein. Und sie fühlen von klein auf, dass das nicht gehen kann. Und man kommt heutzutage, glaube ich, als junger Mensch gar nicht darum herum, sich mit seiner geschlechtlichen Identität auseinanderzusetzen. Das heißt, zu hinterfragen, wer will ich als junger Mann, als junge Frau sein und wie will ich sein. Das darf man aber nicht damit verwechseln, dass alle, die sich sozusagen für eine gewisse Zeit oder für eine Phase lang sagen, das lehne ich ab, jetzt ziehe ich nur noch, ich schminke mich nicht mehr und ziehe burschikose Kleidung an oder ich möchte keine langen Haare und die schneide ich mir jetzt ab oder umgekehrt, ich möchte keine toxische Männlichkeit vergreifen, ich möchte ein feministischer, emanzipierter Mann sein, ich möchte, dass Frauenrechte beachtet werden und ich möchte mir auch die Nägel lackieren, dass alle Dinge, die sozusagen Gender non-konform sind, dass die von der Gesellschaft und auch von den Medien leider Gottes missinterpretiert werden und diskriminiert werden als Menschen, die dann nächste Woche sich Hormone holen und alle sich ihr Geschlecht angleichen lassen wollen. Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Es ist ganz normal zu hinterfragen, wer bin ich und welche Person möchte ich sein und möchte ich werden. Ja, und es ist nach wie vor ein geringer Prozentsatz von jungen Menschen, man spricht von unter 1%, genaue valide Daten sind schwierig, weil erst eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema wirklich noch nicht so lange möglich ist, aber die dann tatsächlich irgendwann auf ihrem Weg der langen Transition in die Person und in das, die geschlechtliche Identität, die sie wirklich fühlen, auch sagen, dass sie auch medizinische Maßnahmen möchten. Ja, also dieser Prozentsatz hat sich meines Erachtens in den letzten 15 bis 20 Jahren kaum erhöht. Es mag sein, dass es sich erhöht hat. Am Anfang fehlen uns die Daten, aber wir sehen das ja an den Menschen. Wenn wir sagen, die alle kommen, der gleiche Prozentsatz wie vor 10 Jahren geht dann in medizinische Maßnahmen. Mhm. Alle anderen finden einen guten Weg ohne medizinische Therapie, also ohne Hormone, ohne Operationen, wenn sie einfach von ihrem Umfeld so akzeptiert werden, so wie Alex das schön gesagt hat, wie er oder sie ist.
Und ja, diese Konversion,
die Person, ja. Genau, die sie sind. Mhm.
Und diese sehr umstrittene Konversionstherapie, von die ist man ja Gott sei Dank dann auch weggekommen. Oder bin ich jetzt gut informiert?
Naja, also wir sind weggekommen, aber wir haben immer noch leider keine eindeutige Regelung und kein eindeutiges Verbot in Österreich, kein gesetzliches Verbot, weil es immer noch auch in Fachkreisen leider Gottes die Meinung gibt, man könne, ursprünglich ist es ja um Homosexualität gegangen bei den Konversionstherapien, aber man hat jetzt sozusagen Transgender-Personen da gleich mit hineingenommen. Es gibt immer noch die Vorstellung, man könne Menschen das austreiben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es, wenn es vor allem wenn es christlich-katholisch begründet ist, einer Austreibung, einem Exorzismus ähnelt. Ja. Also man geht davon aus, man könne einen Menschen zu einem guten Mann und einer guten Frau erziehen.
Aha, ja. Und das, und
der dann eben auf jeden Fall nicht homosexuell ist und ein richtiger Mann und eine richtige Frau.
Und
was auch immer das sein soll.
Ja. Und das passiert dann oft schon im Kindesalter. Mhm. Genau. Also Gott sei Dank nur ein kleiner Kreis mehr, ein sehr konservativer Dinge, Kreis wahrscheinlich, der was
die diese Menschen und jungen Menschen sehr, sehr, sehr traumatisieren und unnötiges Leiden verursachen, weil man das nicht weder antrainieren noch abtrainieren kann.
Ja,
das, was ein Mensch fühlt, das, was ein Mensch empfindet, das kann man nicht
wegtherapieren, sozusagen.
Wegtherapieren. Ich würde das nicht als Therapie bezeichnen.
Es ist eigentlich den Mensch brechen.
Dafür werden, weil eine Therapie ist ein professionell begründetes Verfahren. Ja. Das hat mit Therapie nichts zu tun.
Also diese Umpolung sozusagen, diese gewaltvolle, muss man sagen, nicht? Ja.
Genau.
Was also große Schaden anrichtet dann an den Menschen.
In die Menschen eingegriffen, es wird ihnen gesagt, dass so wie sie sind sie nicht in Ordnung und sie müssen anders werden und anders sein, weil nur dann.
Ja, jetzt ist ja so, wie schon der Alex schon als Kind schon jetzt nicht ganz seinem körperlichen Geschlecht angepasst sich verhalten hat. Aber vielleicht, weil du ein Mädchen warst, da fällt es jetzt vielleicht nicht so auf. Aber wenn ein junger Bub vielleicht vehement möchte Mädchenkleider tragen, vehement sich auch diese soziale Rolle für sich beansprucht, nämlich diese andere Rolle, das gibt es ja auch oft schon im Kindesalter, nicht? Und es wird wahrscheinlich auch sehr verwirrend sein für Eltern und auch für Pädagoginnen und Pädagogen. Kommen auch Eltern zu dir zur Beratung, Ramani, von Kindern?
Also wir haben jetzt gesprochen von der klassischen, ich sage jetzt Klientinnengruppe, die so mit Beginn der Pubertät kommt, aber es gibt noch eine zweite, die so mit Eintritt in den Kindergarten oder erste Kindergartenjahre, wo die Eltern sich an uns wenden und sagen, ja, unser Bruder hat... möchte keine Hosen mehr tragen, möchte Kleider tragen, möchte lange Haare haben. Der Kindergarten ist da überfordert und wir auch. Ja. Also zum einen muss man sagen, es ist in diesem Alter ganz normal, dass auch schon Kleinkinder, ohne dass man es ihnen beibringt und ohne dass sie eben vom Internet verseucht oder beeinflusst sind, hinterfragen, wer bin ich denn? Bin ich ein Bub, bin ich ein Mädchen und was heißt das? Und eigentlich wäre ich gerne beides. Ja, also man kennt es von kleinen Kindern, die sagen, sie wollen ihre beste Freundin heiraten oder ihren besten Freund, weil sie einfach nicht nach Geschlecht interpretieren. Und natürlich ist die Irritation groß, wenn das so ein Kind mit 3-4 Jahren äußert. Da empfehlen wir auch, möglichst Raum lassen, möglichst das Kind gewähren lassen, das anziehen lassen, was das möchte, auch im Kindergarten für Verständnis bitten, weil das kann sich innerhalb einer kurzen Zeit wieder verändern. Es kann auch wechseln, es kann aber stärker ausgeprägt sein und einmal schwächer ausgeprägt sein. Da kann man aber keine Ableitung daraus machen, wird dieses Kind jemals eine Trans-Identität haben oder nicht. Bei manchen bleibt es bestehen, aber das ist ein sehr geringer Prozentsatz. Bei den meisten ist es sozusagen eine etwas ausgedehntere Erprobungsphase mit den geschlechtlichen Rollen und den geschlechtlichen Identitäten, um herauszufinden, wer bin ich. Mhm. Ja, wer
also
bin
auch
ich,
da
wer will ich sein.
Sein lassen.
Also auch mit 4 Jahren geht es darum, herauszufinden, wie will ich, dass mein Umfeld mich sieht.
Und andererseits gibt es ja heute auch Menschen, die schon mitten im Leben stehen und schon Familie haben und ein halbes Leben in ihrer biologischen Rolle eigentlich sich befinden, Kinder haben, verheiratet sein und dann erst das für sich wahrnehmen und dann auch noch tatsächlich diese Rollen anpassen dann sich.
Das ist tatsächlich die dritte große Gruppe, die dann sozusagen wieder Hilfe bei uns sucht. Das sind Menschen ab 50, würde ich sagen, ab 40, die sagen, ich habe mich mein ganzes Leben lang versteckt, ich habe mich mein ganzes Leben lang verstellt, ich habe versucht, mich anzupassen, ich habe für meine Kinder das beibehalten und jetzt halte ich es nicht mehr aus und jetzt möchte ich diesen Weg gehen.
Ja.
Auch die sind natürlich bei uns gut aufgehoben und auch diesen Menschen helfen wir dann, ihren Weg zu finden. Ob das jetzt mit oder ohne medizinische Maßnahmen erfolgt, das ist, wie gesagt, individuell. Da gibt es kein Standardvorgehen. Nicht jede Person, die transident sich erlebt, wird weder gezwungen noch, ja, noch irgendetwas medizinisch an sich verändern zu lassen.
Also ist die Aufklärung,
immer die persönliche Entscheidung.
Mhm. Also ist die Aufklärung über Geschlechtsidentitäten auch von Kindes an schon und in unserer Gesellschaft nichts Schädliches, sondern eigentlich umgekehrt, weil wenn Menschen gehindert werden daran, ihre Identität auch zu leben, gerade das hat dann Krankheiten zur Folge. Und, und wenn wir uns ehrlich sein, an der Gesellschaft schadet es, weil es ja auch viel Geld kostet, sagen wir mal, wenn die Menschen dann krank sind. Und also wir wollen ihnen ja unterstützen.
Wenn ich noch kurz einhaken darf, Alex. Ich wollte, also mir ist das leider so in Sinn gekommen, also bei die Ramani gesagt hat, dass das eben weniger als 1% sein, die tatsächlich irgendwelche medizinischen Eingriffe oder Therapien dann durchführen. Ich zum Beispiel, also ich rede jetzt von mir, habe in meiner Kindheit wirklich absolut nichts von Transpersonen gehört. Mhm. Ich habe auch nichts gehört von irgendwie, du kannst theoretisch ein Pur sein oder du kannst theoretisch ein Gitsch sein oder es gibt Intermenschen und so weiter. Mhm. Ich habe nichts, keinen Tau gehabt von dem. Mhm. Und ich, da bin ich jetzt da, wo ich bin. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute in meinem Alter, die das gleich empfinden. Mhm. Und mit dem wollte ich eigentlich einfach sagen, dass auf jeden Fall, also ich war umzingelt von normgerechten Menschen. Ja. Und dichter bin ich so geworden, wie ich bin. Und ich glaube, das kann man als Beweis dafür nehmen, dass auf jeden Fall nicht die äußeren Einflüsse irgendeinen Einfluss auf die eigene Entwicklung haben, sondern dass jeder für sich selber irgendwie finden muss und entscheiden muss.
Also trans ist nicht ansteckend.
Nein. Genau. Unterm Strich kann man es so, bezeichnen.
Ja. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel von dir. Und fein, dass du den Weg gefunden hast, weil viele wahrscheinlich gehen den gar nicht oder trauen sich ihn gar nicht zu gehen.
Genau. Gell?
Und trotzdem ist es ja wirklich eine Minderheit. Nicht? Muss man schon sprechen davon. Was nicht jetzt unsere Gesellschaft, wie du schon gesagt hast, Ramani, jetzt zerstört in ihren Werten.
Genau. Nicht? Ganz genau. Ja, eben dieses Bild wird einfach in den Medien vermittelt. Das nimmt überhand und Genderwahn und was auch immer in den Medien da publiziert wird. Ich glaube, wenn man kritisch das hinterfragt, dann findet man schnell heraus, aus welcher Ecke das kommt. Ja. Egal, ob jetzt in Österreich oder in den USA oder in irgendwelchen Ländern im Osten Europas, das wird immer instrumentalisiert, um von anderen Themen abzulenken.
Ja, ganz richtig.
Das bietet Zündstoff und hetzt die Bevölkerung auf. Dagegen ist sich strikt zu verwehren, weil das an der Sache vorbeigeht und einfach wirklich schädlich ist für junge Menschen und sie darin eigentlich erst in die Dysphorie treibt.
Ja.
Also das Leiden, das dieses Empfinden verursacht, das wird zu großen Teilen durch solche Berichterstattungen, solche Instrumentalisierungen befeuert und bringt junge Menschen und Menschen mit diesen Empfindungen in riesengroße Krisen.
Mhm. Deswegen,
das finde ich verwerflich und schändlich.
Ja.
Und absolut zu verurteilen.
Mhm. Deswegen ist ja auch Sprache so wichtig und auch der sorgsame Umgang damit, weil ja die Sprache unsere Wirklichkeit widerspiegelt, aber natürlich sie auch formt, nicht in der Zukunft.
Ja.
Und die Begrifflichkeiten sollte man sorgsam verwenden, wobei man vielleicht, wie man auch gesprochen, Alex, davor, weil ich natürlich permanent ein bisschen Angst habe, ins Fettnäpfchen zu treten, auch verbal, dass das ja auch nicht hindern soll an der Kommunikation.
Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, ich spreche wieder für mich, aber ich glaube, es gibt viele Leute der Community und generell, die freuen sich einfach über Interesse von Außenstehenden, die mehr davon erfahren wollen, die offen sein zu lernen. Und im Endeffekt kann ich nichts falsch machen. Wenn du es falsch sagst, dann sagst du, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich glaube, da ist dann niemand bärs und jeder kommt entgegen und sagt da, wie du es vielleicht richtig sagen kannst, wie es fürs Individuum persönlich am besten passt.
Ja.
Und dann kann man sich umpassen. Ich meine, das ist ja der Sinn von Kommunikation, dass man Informationen austauscht.
Ganz genau.
Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder alles weiß.
Ja. Solange man respektvoll miteinander umgeht und auch jetzt die Grenzen auch wahrt des anderen, glaube ich, ist da auch kein Problem.
Absolut.
Vielleicht nur abschließend, Ramani, du hast schon so lange mit Menschen zu tun. Du weißt genau, was brauchen die Menschen? Was würdest du dir wünschen von der Politik, was deine Arbeit vielleicht ganz kurz erleichtern könnte? Was wäre wichtig? Wo siehst du Bedarf?
Ich sehe Bedarf in jedem Fall an professionellen Personen, also im Sinne von TherapeutInnen, PsychiaterInnen und PsychologInnen, die sich mit der Thematik beschäftigen möchten. Ja, also es kommt zwar immer mehr auch in das wissenschaftliche Bewusstsein, aber es gibt einfach noch immer zu wenige Fachpersonen, die transidente Menschen dann begleiten und betreuen und gegebenenfalls behandeln. Das brauchen wir. Es braucht weniger Stigmatisierung von Seiten der Gesellschaft, ja, also das, dass das als etwas Besonderes und im wahrsten Sinne des Wortes Abnormales, so wird es dargestellt, transportiert wird. Wir sind, glaube ich, in Österreich auf einem sehr guten Weg. Wir sind sehr sorgfältig und sehr sorgsam mit den Menschen, die sich an uns wenden, also alle Fachpersonen, die damit vertraut sind. Es wird nicht leichtfertig irgendetwas verschrieben und im Vorbeigehen Hormone verabreicht. Das möchte ich betonen. Und es bräuchte ein stärkeres Bewusstsein, dass ich nicht automatisch davon ausgehen kann, dass es nur A und B, nur männlich und weiblich gibt, sondern dass es Menschen gibt, quer durch die Bevölkerung, die das nicht so empfinden und unter Umständen nie in ihrem ganzen Leben jemals ein Hormon oder sonstiges nehmen wollen, aber die sich trotzdem nicht so empfinden, wie es die Gesellschaft von ihnen erwartet. Offenheit für das Gegenüber, wahres Interesse, wenn man so eine Person kennenlernt, wirklich fragen, wie möchtest du angesprochen werden, was ist für dich in Ordnung, was ist nicht in Ordnung für dich, das nicht zu verwechseln ist dann, also es geht um wahres Interesse und nicht um neugierigen Voyeurismus, wie ist denn das bei euch und wie tut man denn da und was ist denn da, also das ist kein Interesse, sondern das ist Voyeurismus, sondern es muss um die Person gehen und um das Gegenüber und um die klare Kommunikation und die ehrliche und offene Kommunikation zwischen Menschen, weil wir Menschen sind alle divers, wir sind alle so vielfältig, wie wir da auf der Welt herumlaufen. Es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der genauso ist wie der andere. Ja, also selbst bei eineigen Zwillingen ist das nicht möglich. Da stimmt biologisch fast alles zu 100% überein und trotzdem sind es zwei ganz unterschiedliche Menschen mit eigenen Persönlichkeiten und so gilt das eigentlich für alle, die wir hier auf der Welt sind. Es gibt auf der ganzen Welt keine andere Person wie uns und deshalb müssen wir immer neugierig sein und offen sein auf die andere Person, der wir begegnen, weil das ist völlig neu.
Ja. Danke, Ramani. Alex, was wünschst du dir jetzt für dich, für deine Zukunft und vielleicht generell von uns, von der Gesellschaft, was können wir beitragen?
Also, ich würde mir für meine Zukunft einmal wünschen, dass sie halbwegs so wird, wie ich immer sie wünsche. Was ich aber mittlerweile gelernt habe, dass halt nicht allen der Fall ist, aber deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass ich im Weg genieße. Mhm. Im Weg meines Lebens einfach genieße und die Momente schätze, in denen ich gerade bin, weil ich glaube, halt am Ende ist das Ziel der Zufriedenheit, sagen wir so. Also halt wünsche ich mir für mich selber. Für andere, für Außenstehende wünsche ich mir einfach kehrt vor den Kragen ein Haustier. Ja. Und wie die Raman ja schon richtig gesagt hat, zeigt Interesse, aber nicht um irgendwie das gegen andere Leute zu verwenden, sondern seid ihr netter zueinander. Es gibt so viel Leid, es gibt so viel Krieg, es gibt so viel schlimme Sachen auf der Welt. Jeder von uns kann irgendwas beitragen, dass alle durch ein einfaches Wort, durch ein einfaches Satz, durch ein «Ich habe dich lieb», «Du bist okay, so wie du bist», kann ein ganzes Leben retten. Also wirklich. Und ich glaube, selbst hat in jedem mitgegeben und selbst wünscht immer mehr von der Welt, von der Gesellschaft.
Also Alex, danke für dein wunderschönes Schlusswort. Das ist ja ein Grund auch, warum wir hier auf der Dolomitenstadt unseren Podcast machen. Danke, Ramani, für deine wertvolle Arbeit und für deine Bereitschaft. Danke, Alex, noch einmal für deine Offenheit wirklich.
Danke, dass du das angetauft hast.
Danke. Euch allen alles, alles Gute und auch euch vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich habe sehr viel Neues gelernt und ich glaube, ihr auch. Also Reden hilft, aber auch das Zuhören natürlich. Also wir haben sehr viel Neues lernen können und gerade deswegen kann das ein tieferes Verständnis natürlich füreinander entwickeln und das ist ja auch das Ziel unseres Podcasts. Aber letztlich wird es wohl an uns allen liegen, und an unserer Bereitschaft, eben die eigenen Denkmuster ehrlich zu hinterfragen. Gell? Also, danke fürs Zuhören und bleibt neugierig.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.